Deutschlandfunk, Information und Musik.
Denk ich an Deutschland.
Der Mann, der heute an Deutschland denkt, hat lange kein Parteiamt auf Bundesebene mehr. Er ist auch schon 4 Jahre lang nicht mehr Fraktionschef seiner Partei. Und trotzdem prägt er die Linke auch heute stärker als die meisten ihrer aktuellen Führungskräfte. Sie ahnen, wen ich meine. Gregor Gysi.
Wenn ich an Deutschland denke, egal ob in der Nacht oder am Tage, geht es mir so, dass ich mich mal dabei wohlfühle, weil unsere Demokratie immer noch ganz gut funktioniert, weil es eine große Mehrheit gibt, die etwas tut für die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, die ganze ehrenamtliche Arbeit, wie das freiwillige soziale Jahr, das ja ohne jede Verpflichtung ist, das ist ja eine Bestätigung der Demokratie und auch des Rechtsstaates. Und dann gefällt mir bei der Jugend, dass sie endlich anfängt, etwas rebellisch zu werden. Das merkt man an den Schülerdemonstrationen für das Klima. Denn es geht ja um ihre Zukunft, nicht mehr um meine. Ich bin 71. Aber wenn die 50, 60 sind, dann kann es eben eine Klimakatastrophe geben, wenn jetzt nicht rechtzeitig reagiert wird. Also, wenn ich an Deutschland denke, egal ob in der Nacht oder am Tage, geht es mir so, dass ich mich mal dabei höchst unwohl fühle, wenn Deutschland sich an Kriegen beteiligt, dass wir jetzt scheinbar gar nicht mehr rauskommen, weder aus dem Kosovo noch aus Afghanistan. Und dann, wenn ich an den größten Niedriglohnsektor denke, den hat Deutschland. Und wir haben millionenfache prekäre Beschäftigung. Also wenn Sie so wollen, all das sind Gründe. Und dann kommt noch die ökologische Nachhaltigkeit hinzu. Wir brauchen ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung und da muss auch mehr passieren. An Frau Merkel gefällt mir, dass sie für eine Kanzlerin erstaunlich wenig eitel ist. Also zumindest merkt man es nicht. Und ich glaube, dass sie sehr gut verwalten kann. Aber ich sage auch, sie ist den Herausforderungen, vor denen wir gegenwärtig stehen, nicht wirklich gewachsen. Das ist ihr gegenwärtiges Problem. Zum Beispiel, dass die soziale Frage früher immer vorwiegend eine nationale Frage war. Jetzt gibt es plötzlich den weltweiten Lebensstandardvergleich. Das heißt, ein Ingenieur in Uganda weiß, wie er lebte, wenn er in Deutschland oder USA oder weiß ich wo arbeitete. Und dadurch wurde die soziale Frage zu einer Menschheitsfrage. Und da fällt auch ihr und allen anderen nichts anderes ein, außer Abschottung. Das kann aber keine Lösung sein. Wir müssen uns dieser Herausforderung stellen.
Wer sich in die Geschichte der deutschen Nation vertieft, der hat leicht den Eindruck eines unruhigen Lebens in Extremen. Aus Ohnmacht erhebt es sich zu aggressiver Macht, sinkt zurück in Ruin, erarbeitet sich in unglaublicher Schnelle neuen, hektischen Wohlstand. Es ist weltoffen, kosmopolitisch, mit Bewunderung dem Fremden zugeneigt, dann verachtet und verjagt es das Fremde und sucht das Heil in übersteigerter Pflege seiner Eigenart.
Man muss ja sehen, dass die deutsche Geschichte eine besondere ist. Es gab immer den deutschen Sonderweg. Viele wundern sich, warum wir so negativ aktiv waren im Ersten Weltkrieg, Nazi-Deutschland, der Zweite Weltkrieg. Aber das hat Gründe. Und die Gründe versuche ich immer so zu definieren, dass wir relativ schlechte Revolutionäre sind. Und die Franzosen hatten ihre Revolution 1789 und wir trödelten hinterher und kamen erst 1848 und dann gelangen sie nicht. Und da sie nicht gelangen, blieben über 300 deutsche Staaten übrig. Und erst unter Bismarck 1871 wurde dann von oben die deutsche Nation und der deutsche Staat gebildet. Dadurch kam Deutschland bei der kolonialen Aufteilung der Welt zu spät. Und diese Neuaufteilung der Welt ist im Ersten Weltkrieg gescheitert, da haben wir Territorium verloren, im Zweiten Weltkrieg gescheitert, aber auch Territorium verloren. Und dieser Sonderweg muss für immer ausgeschlossen werden. Und das Zweite, wenn ich an Deutschland denke, sage ich ja, Es gab ab 1949 im Westen Deutschlands eine erstaunlich gut funktionierende Demokratie. Das war auch deshalb so erstaunlich, weil es ja noch gar nicht so viele Demokraten gab. Und trotzdem hat das einigermaßen funktioniert bis zu dieser Revolte 68, die natürlich auch spannend war. Das heißt, wir müssen uns mit der Geschichte des Landes beschäftigen. Dazu gehört auch die deutsche Einheit, wo eben der Fehler begangen wurde, dass die Bundesregierung nicht aufhören konnte zu siegen, sich deshalb nicht für den Osten interessiert hat. Das hat Folgen bis heute. Es gibt so eine schöne Stelle bei Brecht, wo er sagt, ich möchte keine Nation über mir haben und keine Nation unter mir haben. Wenn wir Deutschen sagen, wir sind eine gleichberechtigte Nation und wir können auf viele Leistungen in unserem Land auch stolz sein, ich denke mal an unsere Schriftsteller oder auch vor allen Dingen an unsere Komponisten. Also einer hat mir mal gesagt, die Musik, die Sprache ist deutsch. Also manchmal sind wir vorne, manchmal nicht. Wenn man das akzeptiert, wenn man so ein gleichberechtigtes Denken hat, dann ist man nicht nationalistisch, sondern national. Und das muss auch die Linke lernen, das ist normal. Sie überfordern jetzt natürlich ein bisschen meine Fantasie, wenn ich mir vorstellen soll, Kanzler Deutschland zu sein. Aber wenn ich mir große Mühe gebe und es mir doch vorstelle, ich würde mir ernsthaft Gedanken machen, wie ich möglichst schnell alle deutschen Soldaten in anderen Ländern wieder zurückbekomme. Ich würde versuchen, die Gesellschaft schrittweise so zu verändern, dass sie einfach zukunftstauglich für unsere Kinder und unsere Jugendlichen wird. Und deshalb als letztes die europäische Integration. Ich habe scharfe Kritik an der EU, aber die europäische Integration ist wichtig. Unsere Jugend ist doch europäisch. Und wenn wir denen sagen, wir kehren zurück zum alten Nationalstaat mit Grenzbaum und Pass, wissen Sie, diese Jugend würde denken, wir haben eine Meise. Deshalb sage ich immer, wir Alten sind verpflichtet, für die Jugend die europäische Integration zu retten. Und das würde ich als Kanzler auch versuchen.